Heute soll es um den Psalm 100 gehen. Und ja, ein bisschen kann man es vielleicht lesen. Also, ich lese mal vor, den Psalm 100. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Also als ich den Text gelesen habe an der Vorbereitung, ich muss sagen, mir so vorkommen wie ein Fremdkörper. Ne? In unserer Zeit jetzt gerade, die bestimmt ist von Themen wie Corona, mit nie dagewesenen Einschränkungen, mit Lockdown, mit Homeschooling, mit Quarantäne. Und wenn man sich dann noch überlegt, ja, was aus den explodierenden Staatsverschuldung, was da draus wäre soll. Und dann gibt es ja noch Themen wie Klimawandel, ne, oder wie jetzt vielleicht die Präsidentschaft von Donald Trump und so weiter. Also das ist doch alles deprimierend ohne Ende. Und ganz anders jetzt hier der Psalm 100, also da sprüht es ja nur so vor Freude. Und ja, man kann vielleicht fragen, sag mal, passt der überhaupt noch, der Psalm 100? Gilt der noch? Also da ist ja von unbändiger Freude und von Jubel sogar die Rede, von Jubel. Ist irgendjemand zum Jubeln zumute heute? Selbst im Gottesdienst ist ja sogar das Singen verboten. Also um alle Missverständnisse vorzubeugen, ich will nicht gegen irgendwelche Corona-Bestimmungen predigen oder dagegen aufwiegeln. Mir ist es aber ein großes Anliegen, dass Gott heute durch diesen Psalm zu uns sprechen kann. Weil sein Wort, wir wissen es, sein Wort verliert nie an Gültigkeit und auch nicht durch Corona. Und ich wünsche uns von Herzen, dass etwas von der Freude über Gott, dass da etwas, dass wir da etwas mit in den Alltag mitnehmen können. Wir brauchen es. Wir brauchen diese Freude über Gott, die brauchen wir in dieser Zeit dringender denn je. Ich finde es jetzt auch interessant, dass also gerade der Wochenspruch, von dem jetzt der Fritz gesprochen hat, mir war das nicht bewusst, das ist ja auch wieder von der Freude. Ich glaube, das soll heute unser Thema sein. Und je mehr diese Freude über Gott, je mehr die unser Leben durchdringt, desto wertvoller und desto lebenswerter können wir natürlich auch unser eigenes Leben sehen. Und je mehr wir von der Freude ausstrahlen, desto glaubwürdiger und desto authentischer und desto attraktiver wirkt unser Glaube ja auf unsere Mitmenschen. Desto heller können wir leuchten als Licht. Okay, jetzt zu dem Psalm. Also die Theologen, sie gehen davon aus, dass der Psalm beim Einzug in den Tempel gesungen wurde. Beim Einzug in den Tempel. Und da muss ich jetzt mal kurz etwas ausholen, ja, warum überhaupt das Ganze mit Tempel und so weiter. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land führte, da war es Gott sehr, sehr wichtig, dass sein Volk niemals vergessen wird, dass Gott es war, dass er es war, der sie in dieses Land gebracht hat. Ja, das, also wenn man das so liest, die Mose-Bücher, das begegnet einem da ganz oft, dass man vergesst nicht, wer euch ins Land gebracht hat. Ich habe euch ins Land gebracht. Er war und er blieb die Existenzgrundlage des Volkes Israel. Und darum heißt es auch überall, die Eltern, sie sollen es ihren Kindern weitersagen. Und vor allem, Vor allem sollte jeder Israelit regelmäßig zur Stiftshütte pilgern, beziehungsweise später zum Tempel, um Opfer zu bringen und um sich neu an Gott zu erinnern und um sich neu an ihm auszurichten. Gott wollte ursprünglich, dass jeder dreimal im Jahr kommt, zu den drei großen Festen. Und das ist das wäre ein riesiger Aufwand gewesen. Also sie haben es, später war es dann also einmal, dass man auch mal im Jahr nach Jerusalem geht, aber also die zum Beispiel jetzt vom Norden runterkommen, ich habe es gestern noch mal so gemessen, ist vielleicht so Luftlinie, 150 Kilometer, tatsächlich vielleicht 200 Kilometer teilweise, ne? Alles zu Fuß, sind sie vielleicht, ja, 5-6 Tage unterwegs, einfach. Dann kommt zum Beispiel das Passafest, dauert eine Woche, wenn sie da die ganze Zeit dabei sind. Dann müssen sie wieder zurück, nochmal 5 Tage. Das sind ja 2-3 Wochen weg. Ja. Und das hätte sie eigentlich dreimal im Jahr machen sollen. Ein riesiger Aufwand, aber Gott war das wichtig. Das ist extrem wichtig, dass er euch an mir ausrichtet. Denn Gott kennt die menschliche Herzen. Er weiß, wie schnell wir vergessen. Er weiß, wie schnell im Alltag der Blick auf Gott verloren geht. Denn das Problem für die Menschen, sage ich jetzt mal, Gott ist unsichtbar. Und die große Gefahr damals war die Anfälligkeit der Israeliter für Götzenbilder. Das steht da einmal gleich im Zusammenhang. Weil die Götzenbilder, sie waren halt sichtbar. Ja, die Götzenbilder, sie waren sichtbar und greifbar. Und denen, ja, sich ihnen zuzuwenden, das war halt viel einfacher, wie Gott zu suchen, der unsichtbar ist. Das war der Hintergrund, ne? Warum die Israeliter eigentlich, jeder sollte eigentlich in den Tempel, regelmäßig. Und so strömte dann an den Festtagen, strömte Tausende von Gläubigen in die gewaltige Tempelanlage. Und hier sieht man es ja, es muss echt ein erhebendes Gefühl gewesen sein, schon erläutert diese riesige Gebäude, diese riesige Anlage. Viele Pilger oder viele Israeliter, klar, sind ja vom Land, haben auf dem Land gelebt und die haben kaum mal ihr ganzes Leben mal irgendwie ein großes Gebäude gesehen. Das war ja Hütte da in den Dörfern, vielleicht mal eine Stadtmauer. Und das muss sehr beeindruckend gewesen sein, dann hier in die Tempelanlage zu gehen. Und wenn dann noch zur Einstimmung in den Gottesdienst dann noch der Psalm gesungen wurde, ja, der wirklich toll ist, also das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Da ist ja, und in dem Psalm, da ist ja ganz viel von Jauchzen, von Jubel, von Freude, von Danke und von Lobe die Rede. Und bei genauerem Hinsehen, da merken wir, die Gläubige, sie wurde aufgerufen zum Jubel. Ne? Es jauchze dem Herrn, das ist eigentlich, ja, wenn man will, ein Befehl. Sie sollte Gott zujubeln. Und ich habe mich danach gefragt, ja, Jubel auf Kommando, kann auch problematisch sein, das ist grenzwertig manchmal, ne? Ich weiß nicht, aber da gibt es ja im Internet auch so, oder im Fernsehen sieht man es immer wieder, ne? Bilder aus Nordkorea, fürchterlich, ja. Also jubeln, wenn man jubeln soll, wo es eigentlich nichts zum Jubeln gibt, ne? Und ist euch auch schon aufgefallen, also gibt es ja viele andere Bilder und die sehen alle gleich aus. Die machen alle die gleiche Bewegung. Ne? Und vermutlich, also wenn irgendjemand das nicht macht und irgendein Geheimdienstler oder was, sieht es nachher auf dem Bild, dann ist er dran. Ne? Ja, in dem Fall anscheinend. Ne? Und dem sie zujubeln müssen, dem Kim Jong-un, ja, das ist der sie eigentlich brutal unterdrückt und der das Volk aushungern lässt und ja, dass sie Ressourcen verwendet, um Atombomben zu entwickeln. Also Kommando zum Jubeln, wenn es nichts zum Jubeln gibt, das ist furchtbar. Aber das ist natürlich nicht unser Kapitel, sondern ein Kernsatz in dem Psalm ist der Satz, erkennet, dass der Herr Gott ist. Erkennet den, dem wir zujubeln, wie toll der ist. Das ist eigentlich ein Kerngedanke des Psalms. Und Gott erkenne, ich habe ja vorher gesagt, den Israeliten ist allen schon von Kind auf gesagt worden, wer Gott ist. Wusste die Israeliten nicht von Kindheit an, wer Gott ist? Weiß nicht jeder von uns, wer Gott ist? Kennt ihr nicht die Geschichte aus der Kinderstunde schon, die allermeisten? Aber erkenne meint hier jetzt nicht nur irgendeinen rein intellektuellen Vorgang. Erkenne bedeutet, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und da was ganz wichtig ist, auch die Pflege dieser Gemeinschaft. Also nicht nur einmal sich Gott zuwenden und sagen, jawohl, jetzt bin ich bekehrt oder so, jetzt ist alles in Butter und jetzt kann man es eigentlich plätschern lassen, sondern auch die Pflege dieser Gemeinschaft mit Gott kehrt da auch dazu. Das Erkennen umfasst den ganzen Mensch. Nicht nur den Kopf. Auch den Kopf, aber nicht nur den Kopf. Es kann sein, dass wir manche Tatsachen über Gott vom Kopf her schon längst wissen, aber unsere Herzen und unsere Seele, die wurden noch nicht berührt. Und so hat uns vielleicht die verstandesmäßige Erkenntnis über Gott bisher noch ziemlich kalt gelassen. Oder vielleicht hat es uns früher mal berührt, irgendwie ganz arg im Herzen und ja, irgendwie doch schon lange nicht mehr, inzwischen ist alles kalt. Also das Erkennen, wer Gott ist, das ist ein fortlaufender, unser ganzes Leben andauernder Vorgang. Das muss was Lebendiges sein. Und dazu gehört auch immer wieder, neu den Blick auf Gott auszurichten. Ja, das ist eigentlich seltsam, gell? Warum ist es nötig, immer wieder neu den Blick auf Gott auszurichten? Aber es ist genauso wie bei den Israeliten im Alten Testament. Ich denke, dass wir eigentlich so ziemlich das gleiche Problem haben wie die Israeliten damals. Wir können Gott nicht sehen. Und er ist für unsere fünf Sinne und für unser Hirn ist er einfach zu groß und zu herrlich und zu heilig. Mit unseren Sinnen, da können wir eigentlich nur so die Spuren von Gottes Wirken, die können wir bestaunen. Und um mit Gott in Kontakt zu treten, da benötigen wir den Heiligen Geist. Und selbst wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird das trotzdem immer auch etwas nebelhaft und etwas unscharf bleiben, solange wir auf dieser Welt sind. Das heißt ja irgendwo in den Mose-Büchern, dass Mose mit Gott geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, so wie ich mich mit euch unterhalte. So hat sich Mose mit Gott unterhalten. Da steht aber drin, da war der Mose aber der Letzte. Das war seither nicht mehr so. Natürlich bei Jesus. Ne? Aber mit Gott in Verbindung zu treten, ja. Aber wir sehen ihn nicht. Und es bleibt immer etwas unscharf. Und andererseits ist es so, da strömt ganz viel auf uns ein, was wir wahrnehmen können. Und ja, mit dem es viel einfacher ist, sich zu beschäftigen. Oder das drängt sich ja auf, ne? Und unseren Alltag mit all seinen Problemen nimmt uns in Beschlag. Ja, da ist die Familie, die Kinder, da gibt es vielleicht ein paar Probleme. Ja, oder Homeschooling, was weiß ich. Sie entwickeln, ja, das ist oft ein Kampf oder das beschäftigt uns, das nimmt uns total in Beschlag. Oder dann ist der Beruf, ja, der immer mehr fordert. Vielleicht ist noch jemand pflegebedürftig. Oder dann noch was anderes, was uns total beeinflusst, das sind die Medien. Ne? Die bieten uns ständig und nonstop Informationen und Unterhaltung an. Man kann sich ständig berieseln lassen. Und das ist ganz einfach. Man braucht keine Beziehung zu pflegen. Man kann da Stunden, Tage, Wochen, also das kommt immer unzählige Kanäle. Also ich will jetzt keine Medienabsistenz predigen, obwohl es vielleicht zeitweise angebracht wäre, die Medien, sie gehören in unsere Welt jetzt oder sie sind da und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen uns lernen, uns nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Klar, und dann da gibt es ja die Nachrichtenindustrie, sage ich jetzt mal, die lebt davon, dass sie uns möglichst viele Informationen als Sensationen verkaufen kann. So können sie dann ein bisschen aus der Masse der Informationen heraustreten. Und ja, wenn man Zeitung aufmacht, oder ich mache das ja auch, Spiegel online lese und dies und jenes, ständig prasseln irgendwelche vermeintliche Sensationen auf uns ein. Und ja, es ist erwiesen, schlechte Nachrichten sind die interessanteren Nachrichten. Und wenn da noch so Themen aufkommen wie Corona oder Klimawandel, ja, mit denen man ohne Ende monatelang die Schlagzeile füllen kann, ja, dann überschlägt sich die Medien, die Nachrichtenindustrie fast. Natürlich, Corona und Klimawandel sind nicht zu leugnen, ne, und es muss gehandelt werden. Aber selbst viele Christen, die schauen nur noch gebannt und voller Angst auf Corona und lassen sich völlig vereinnahmen. Was Gott oder was anderes, was Gott noch völlig aus unserem Blickfeld verdrängen kann, das ist der Blick auf uns selber. Auf das, was wir zu leisten im Stand sind, aber vielleicht auch auf das, was wir nicht können, was wir halt, wo wir versagen. Je nachdem, wie man gestrickt ist, der eine mehr das, der andere mehr das. Also ich kenne viele Christen, die sind frustriert darüber, dass sie immer wieder sündigen, dass sie im Glauben auf der Stelle treten und einfach nicht recht vorankommen. Und der Blick auf Gott, der gerät da schnell in den Hintergrund. Und jetzt lädt der Psalm, der lädt uns ein, mal von all diesen Dingen mal ganz bewusst sich abzuwenden. Also einfach jetzt mal wegzusehen von unserem Alltag mit seinen Sorgen. Und auch mal alle Medien und alle Informationen mal bewusst abzuschalten, bewusst auszublenden. Und auch mal wegsehen von uns selber. Wegsehen von unserem Versagen, das uns frustet. Und wieder ganz neu sich auf Gott auszurichten und wieder ganz neu zu erkennen, wie herrlich und wunderbar er ist. Und dann kann auch die Freude und die Leichtigkeit wieder in unser Leben einkehren, die uns schon so leicht geraubt wäre. Also die Frage, wer ist Gott? Ich habe in dem Psalm drei Aussagen gefunden, also drei Dinge, auf die ich eingehen will. Da steht sehr schon mal, er hat uns gemacht und nicht wir selber. Es fängt also beim ganz Grundsätzlichen und Elementaren an. Gott ist unser Schöpfer. Und das hat ganz viel mit dem Sinn unseres Lebens zu tun, dass er unser Schöpfer ist. Also das, dass Gott uns gemacht hat, das wird uns heute ja massiv streitig gemacht. Ne? Massiv. Darf man das überhaupt noch sagen heute? Also, dass Gott unser Schöpfer ist. Und ich möchte da jetzt mal drauf eingehen, ne? Weil das wird massiv angegriffen heute. In unserer westlichen Welt, da spielt die Wissenschaft ja eine ganz große Rolle. Und das ist auch okay so. Ne? Und ich bin auch selber davor fasziniert von vielem und ich respektiere die Wissenschaft. Ne? Also Physik war schon mein Lieblingsfach in der Schule mit großem Abstand. Bei allen so wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn was logisch ist oder logisch erscheint und so heißt, doch toll. Ne? Aber man muss sich bezüglich der Wissenschaft über eine Sache im Klaren sein. Wissenschaft ist menschlich. Und die Wissenschaft ist genauso begrenzt, wie wir Menschen begrenzt sind. Das gerät manchmal schnell aus dem Blick. Also Naturwissenschaften können nur die Bereiche umfassen oder sich überhaupt nur mit den Bereichen befassen, die unsere menschliche Sinne und unser menschliches Hirn wahrnehmen und begreifen können. Weil letztendlich wären nur Gesetzmäßigkeiten erforscht, die in der Natur schon da sind, die wir wahrnehmen können. Ne? Und das hat mal ein Physiklehrer von mir in der 11. Klasse, das war der erste Diplomphysiker, der mir wahrscheinlich begegnet ist, und der hat es gleich am Anfang so gesagt, also Physik, klar, es wird eigentlich, man beobachtet eigentlich nur, man merkt, aha, wenn man was fallen lässt, fällt es auf den Boden und man untersucht es und man untersucht die Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen. Na, und man kann es vielleicht auf andere Gesetzmäßigkeiten zurückführen, auf elementarere. Und man versucht es ja, vielleicht dann auch zu nutzen, irgendwo in der Technik, Maschine zu bauen oder was auch immer. Aber letztendlich kommt man an Punkte, wo man dann sagt, ja, jetzt sind wir zum Beispiel Gravitation, zwei Körper ziehen sich an, das steckt da dahinter, hinter der Schwerkraft. Warum ist es so? Da weiß die Physik dann nicht mehr weiter. Sie kann nur sagen, es ist so. Ne? Und das hat der dann schon gesagt, obwohl er kein Christ ist. Obwohl er kein Christ war. Also man kommt an einen Punkt, da ist einfach die Natur, das Naturgesetz ist so. Und wenn man jetzt wissen will, warum und so weiter, das müssen sie dann mit ihrem Pfarrer ausmachen. So hat er das gesagt, als Nicht-Christ. Ne? Aber genau so ist es. Und wenn wir jetzt Gott können wir mit unserem menschlichen Sinne und mit unserem Hirn nicht begreifen. Und dann können auch die Naturwissenschaften über Gott keine Aussage machen. Sie müssen ihn ausblenden. Und wenn es jetzt darum geht, wie wir entstanden sind und wie das Leben überhaupt entstanden ist, dann ist das ziemlich ähnlich. Ja? Da überschreitet irgendwo die Wissenschaft ihre Grenze oder sie kann keine klare Aussage machen. Klar, man hat einige Gesetzmäßigkeiten erforscht, ja, wie sich das biologische Leben verändert. Und man hat erforscht, wie sich auch die Erde geologisch verändert hat, aber man hat auch viele Rückschlüsse gezogen. Ne? Also, ob die jetzt alle richtig sind, weiß man auch nicht 100%. Oder man hat auch einige Knochen von Dinosauriern gefunden, natürlich. Das reicht aber, ich sage jetzt mal, das reicht bei weitem nicht aus. Trotzdem hat man alles zusammengekratzt und hat die Evolutionstheorie entwickelt mit Urknall und so weiter. Und viele Menschen, die sich jetzt ja, da eigentlich nur oberflächlich damit befassen, oder man kriegt es halt in der Schule so gesagt, ja, und man hält diese Theorie für bewiesen, ja, sie ist aber bei weitem nicht bewiesen. Und außerdem hat diese Theorie, die hat ganz riesige Lücken. Zum Beispiel die Frage, warum tote Materie sich einfach von selber ja, zu biologischer Zelle entwickelt und dann irgendwie lebe. Ja, eigentlich wäre schon zu klären, wo kommt eigentlich die Materie her? Wer hat eigentlich die gemacht? Und dass dann die Zelle sich dann irgendwie auch selber vermehre und irgendwie unterschiedlich bilde, ne? Unterschiedlich auspräge und dass sie sich dann auch noch von selber irgendwie zusammenfüge zu höchst komplexe Mechanismen, wie zum Beispiel unseren Körper. Da können die Wissenschaftler, warum machen sie das? Da können die Wissenschaftler nichts erklären. Ja, sondern sie können nur sagen, ja, Zufall, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder was man dann noch so hört, ja, dann irgendwie in Jahrmillionen, in Jahrmilliarden ist halt irgendwie so geworden. Ja. Oder geschweige denn die Naturgesetze, die ihr da anwendet oder auf die ihr euch stützt, wer hat denn die in Kraft gesetzt? Schweigen im Walde. Also es ist eine Theorie, nichts anderes. Andererseits, das will ich aber auch sagen, finde ich es kein leichtes Thema, wie wir den Schöpfungsbericht lesen müssen und wie man verstehen müssen. Da habe ich auch Fragen. Aber das würde jetzt das würde viel zu weit führen. Und ganz wichtig, es spielt auch nicht so die Rolle. Ne? Was wir uns aber nicht rauben lassen dürfen, er, Gott, er hat es gemacht. Er hat uns gemacht. Er und nicht wir selber und nicht die Wissenschaftler und nicht irgendein Zufall und auch nicht irgendwelche Jahrmillionen oder Jahrmilliarden, sondern Gott hat uns erschaffen. Und da können wir froh drüber sein. Denn wenn es Gott nicht gäbe, der uns und die ganze Welt erschaffen hat, ja, dann wäre unser Leben so sinnlos und so leer. Was soll dann alles? Und wenn man das Leben und wenn man die Menschen so anschaut, ist es da nicht viel naheliegender oder eigentlich auch glaubhafter, dass Gott uns mit Liebe und mit Kreativität erschaffen hat und dass er alles bis ins Kleinste durchdacht hat. Er hat uns erschaffen, um mit uns in Kontakt zu treten. Und jetzt ist wichtig, wir dürfen in Freiheit entscheiden, ob wir das auch wollen, mit ihm in Kontakt treten. Er hat uns noch Freiheit geschenkt. Er will uns seine Liebe schenken und er will letztlich seine Göttlichkeit mit uns teilen. Ist das nicht ein Grund zur Freude und zum Jubeln, zum Danken? Dann die zweite Aussage über Gott. Der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Also, ich habe es gerade schon gesagt, oder Gott hat uns nicht erschaffen, um uns zu knechten und uns auszubeuten. So hat uns Gott nicht erschaffen. Er hat Gefallen dran, wenn es uns gut geht und wenn unser Leben zur vollen Entfaltung kommt. Und es ist nicht dabei geblieben, dass er uns nur erschaffen hat. Er hat uns ja Freiheit geschenkt. Ich habe es gerade schon gesagt, ganz anders wie hier. Hier ist null Freiheit. Gott hat uns Freiheit geschenkt. Und als wir aufgrund dieser Freiheit uns von ihm abgewandt haben und ins Verderben gelaufen sind, da hat er sich nicht beleidigt zurückgezogen, sondern er hat seinen geliebten Sohn für uns hergegeben, um uns wieder frei zu machen. Und er stört sich nicht an unseren Schwachheiten, aufgrund denen wir immer wieder den Blick auf ihn verlieren und uns verlaufen. Er wird nicht zornig, obwohl es angemessen wäre. Und Jesus war es wichtig, uns Gott als den Vater darzustellen, der den verlorenen Sohn mit offenen Armen angenommen hat. Der Sohn, der sich bewusst von ihm abgewandt hat, in seiner Freiheit, den der Vater gelassen hat. Der Sohn, der sein halbes Erbe verprasst hat. Und der Sohn, der jetzt ekelhaft nach Schwein roch, zuerst einmal. Also, ich muss da irgendwo an den zweiten Teil der Jahreslosung denken. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dieser Vater, der steht hinter uns und stärkt uns der Rücken. Ja, und es ist ja nicht nur ein erfundenes Gleichnis mit einem anonymen Sohn, den wir gar nicht kennen, sondern wir sind der verlorene Sohn. Wir sind es. Und die Gnade des Vaters hört niemals auf. Also wir dürfen ohne jegliche Angst und ohne jegliche Befürchtung sein, wir dürfen jegliches schlechte Gewissen ablegen. Wir dürfen befreit aufatmen. Sei Gnade genügt und sie hört nicht auf, auch heute nicht und auch morgen nicht. Ja, und ich finde, es schafft einfach Raum in uns, dass auch irgendwo Gelassenheit einziehen kann, Gelassenheit und Freude. Er, der allmächtige Gott, der alle Fäden in der Hand hält, er ist unser gütiger und barmherziger Vater. Dann die dritte Aussage, seine Wahrheit gilt für ewig. Also an Gott ändert sich nichts. An Gott ändert sich nichts durch Corona, durch Klimawandel, auch durch irgendwelche politische Krise oder dass sich das jetzt vielleicht alles mit Amerika alles nicht mehr so schön und einfach ist wie früher. An Gott ändert sich nichts durch wirtschaftliche Krise, die vielleicht komme, die schon da war und vielleicht auch komme. An Gott ändert sich nichts, auch wenn wir Gott in vielen Dingen nicht verstehen, weil wir einfach zu klein sind. Ja, die Tatsache, dass wir oft Gott oft nicht verstehen und dass viele andere, weil sie auch Gott nicht verstehen, gar nicht bereit sind, überhaupt an Gott zu glauben, das ändert 0, nichts daran, dass seine Wahrheit für immer gilt. Oder auch das, dass die Naturwissenschaften Gott nicht erfassen können und dass sie ihn ausblenden müssen und ja, dass viele ihn ablehnen aus dem Grund, das kann Gott nicht der kleinste Kratzer zufügen. Und selbst das ganze Elend der Welt, ja, selbst die Dinge, die mir nur schwer mit Gottes Wesen und Existenz in Einklang bringen können, Zustände wie Kriege, ja, Krankheiten, Ungerechtigkeiten und auch große Ungerechtigkeiten. Und ja, sie sind eigentlich entstanden, weil die Geschöpfe Gottes, weil die ihre Freiheit so gelebt haben, dass sie sich von Gott entfernt haben. Und weil es jetzt, obwohl es das alles gibt, ja, und obwohl vielleicht auch Krankheit in unser eigenes Leben kommt, das alles ändert nichts an Gottes Wahrheit. Ja, selbst Sünde, selbst der Tod und Teufel, all das kann Gott nichts anhaben und das schmälert seine Herrlichkeit nicht im Geringsten. Er ist souverän. Er ist einfach Gott. Er ist der einzige wahre, unwandelbare Gott ohne Anfang und Ende. Seine Wahrheit gilt für und für. Ja, ihm gebührt eigentlich nur Dank und Anbetung in Freude und Jubel. Jetzt steckt noch ein kleiner Gedanke in dem Psalm. Dienet dem Herrn mit Freuden. Das ist jetzt der letzte Punkt. Kurz, also unsere Ausrichtung auf Gott und unser Erkennen von Gott, das ist enorm wichtig. Das ist, oder ich habe es ja gesagt. Aber dabei soll es nicht bleiben, sondern es soll Früchte tragen. Es soll unser Leben in der sichtbaren und in der alltäglichen Welt verändern. Und wenn wir so richtig von Gottes Liebe uns füllen gelassen haben, dann ist das auch überhaupt kein Problem für uns. Dann haben wir Freude dran, ihm zu dienen. Ja, und wie das sein kann, wenn jemand Freude hat oder keine Freude hat, also das sieht man auch an den Kindern, manchmal, ob sie motiviert sind oder nicht. Also so Küchenarbeit, ja, ist ja nicht so das Tolle. Ne? Und bei uns, der Josias, der hat schon auch die Gabe, der kann das auch nach außen tragen, dass er keinen Bock hat. Und so, ne? Und andererseits, also wenn er Motivation hat und wenn der Freude hat, hey, da kann der in der Küche, da kann der stundenlang Essen vorbereiten, ja, mehrgängiges Menü, die er sich selber ausdenkt hat schon und so weiter. Ne? Also an Weihnachten hat er es gemacht und an seinem eigenen Geburtstag und so. Also ich wollte nur sagen, da hängt ganz viel, also ob wir Motivation und Freude haben oder nicht, das ist ein riesiger Unterschied. Ja, das gilt auch bei uns so. Und wenn wir sehen, wie Gott ist und wenn wir uns von ihm fühlen lassen, dann ist es null Problem, ihm mit Freude zu dienen. Und wenn wir es mit Freude tun können, dann wird es einfach auch authentisch. Und dann wird auch das authentisch, wenn wir mit unseren Kollegen über Gott ins Gespräch kommen. Vielleicht noch ganz kurz, wie können wir Gott dienen? Mit was? Und ich möchte jetzt nochmal kurz die Jahreslosung ins Spiel bringen, und zwar der erste Teil. Ne? Also zum Glück gibt es den zweiten Teil, den haben wir ja schon gehabt. Er ist barmherzig. Und ja, wenn ich das richtig erlebt habe, ist es kein Problem. Wenn ich das alles anschaue, ohne den zweiten Teil oder ohne mich jetzt auf Gott auszurichten und höre dann noch, ich soll barmherzig sein. Ne? Also da habe ich vielleicht schon ganz große Mühe, mit meinem Alltag und mit Corona und habe Angst um meine Arbeitsstelle und Klimawandel und Sorge um die politische Lage und ja, vielleicht soll man noch Geld spenden, ne, in der SV. Ja, jetzt muss der selber gucken, wie das zusammenhält oder wie es vielleicht über die Runde reicht. Und jetzt soll er auch noch barmherzig sein. Ja, aber was soll man denn noch alles oder wie soll denn das gehen? Ne? Also ohne Blick auf Gott ist eigentlich ist einfach viel, viel zu schwer. Aber wenn man selber erlebt hat, wie Gott barmherzig ist, also wie gesagt, mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wenn wir einfach uns das überlegen, wir sind der verlorene Sohn und wenn wir das erleben, er nimmt uns auf und überhaupt Gott ist einfach, ja, er hat uns gemacht und er ist der Sinn unseres Lebens und er ist gütig, er ist gut. Wenn wir das alles erlebt haben, dann ist das null Problem. Dann können wir eigentlich gar nicht anders wie ihm mit Freuden dienen. Ich lese jetzt zum Schluss nochmal den Psalm. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich würde dann noch beten. Ja, Vater, wir möchten dich einfach preisen über deine Größe, über deine Güte. Ja, du bist der, der von Ewigkeit her schon war, der keinen Anfang hat, was wir niemals verstehen können, der kein Ende hat, der immer der gleiche ist. Und du hast dich in Freude, auch du hast dich in Liebe uns zugewandt, uns Freiheit gebe, uns deine Liebe gebe. Du möchtest uns mit dem Heiligen Geist immer wieder neu erfüllen. Hab du Lob und Dank dafür. Herr, und du hast immer noch alle Fäden in der Hand, auch in dieser Zeit. Hilf, dass wir uns ganz fest auf diesen Fels stellen können, der sich niemals verändert, der niemals verrückt, der niemals untergeht. Und hilf, dass uns das wirklich durchträgt, durch die Zeit und halt jetzt durch die nächste Woche. Ja, hilf uns, dass wir Licht sehen können. Hilf uns, dass wir wirklich die Freude ausstrahlen können, die nur von dir kommen kann. Hab Dank für den Gottesdienst. Amen.